Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Dossier-Podcasts. Mein Name ist Sahel Zarinfurt, ich bin Redakteurin bei Dossier und darf Sie heute hinter die Kulissen des politmedialen Geflechts in Niederösterreich führen. Sie hören gleich im Anschluss einen Mitschnitt vom Dossier-Hinterzimmer. Das sind unsere vierteljährlichen Mitgliederveranstaltungen in der Roten Bar des Wiener Volkstheaters. Mein Kollege Georg Eckelsberger und ich geben Einblick in die aktuelle Ausgabe des Dossier-Magazins Wolfgang Sobotkas Schule der Macht und wir erklären, welche demokratiefeindliche Nähe sich zwischen der ÖVP und Niederösterreichs reichweitenstärksten Medien eingeschlichen hat. Vom ORF-Landesstudio unter Causa Robert Ziegler bis zur Verhaberung von ÖVP-Granten und Kurierbossen am Golfplatz. Viel Vergnügen!
Einen wunderschönen Abend. Wir freuen uns sehr, dass heute wieder volles Haus ist hier. Mein Name ist Julia Hamburg, ich bin von Dossier und wir haben heute einen Abend mit Ihnen geplant, um über das aktuelle Heft zu reden. Hoffentlich ist es auch bei allen schon in der Post, die es bestellt haben oder die Mitglieder sind. Es geht um Wolfgang Sobotka. Warum? Wir haben uns gedacht, er ist der zweitmächtigste Mann im österreichischen Staat als Nationalratspräsident. Er wird nach vielen Jahren, in denen er Politik mitgestaltet hat, die ÖVP auch mitgestaltet hat, jetzt dann politisch die große Bühne verlassen. Und wir haben das zum Anlass genommen, eine Art investigative Biografie, wie es eben auch schon zu Herbert Kickl gibt, über ihn zu schreiben und sind ausgeschwärmt, erst einmal irgendwie im ganz Großen zu schauen, was gibt es denn alles zu ihm, was kann man denn überhaupt über sein Leben noch erzählen. Und für uns war wichtig, dass wir nicht nur eine Lebensgeschichte nacherzählen, sondern anhand seines politischen Lebens, was das eigentlich bedeutet für die österreichische Demokratie. Also was für Ereignisse sind in diesen Jahren vorgefallen, an denen er beteiligt war, was für Entscheidungen wurden getroffen, wie wurden sie getroffen, wie nimmt Politik unter Wolfgang Sobotka Einfluss auf unsere Institutionen. Und wir freuen uns, wie gesagt, sehr, dass Sie da sind. Es wird heute aus der Dossierredaktion Insights geben. Das heißt, Sie werden zuerst meine Kollegin Sahel Zarinfurt hören, was sie so herausgefunden hat. Und dann Georg Eckelsberger, der auch den Anstoß gegeben hat, dieses Heft zu machen. Es ist das bisher umfangreichste Heft, was Dossier jemals gemacht hat, mit 132 Seiten. Das ist eigentlich ein politischer Katalog, der wahrscheinlich noch viele Jahre als Standardwerk benutzt werden kann. Und darüber werden wir heute reden. Also welche Lektionen nehmen wir eigentlich aus dieser Recherche zu seinem politischen Wirken mit, auch für die Zukunft, für die politische. Ich darf mal gleich auf die Bühne holen, meine liebe Kollegin Sahel Zarinfurt. Du hast eine sehr relevante Geschichte recherchiert für unser Heft. Sie werden es vielleicht mitbekommen haben, also diese Geschichte von Sahel wurde letzte Woche veröffentlicht. Es geht um den ehemaligen ORF Niederösterreich Chefredakteur Herrn Ziegler. Und bis jetzt war der Bericht, was er eigentlich so gemacht hat, warum er da abgezogen worden ist, unter Verschluss. Also die ORF-Führungsriege hat beschlossen, dieser interne Bericht, was da gelaufen ist, bleibt intern. Und Sahel hat es als Einzige geschafft, ihn herzuzaubern. Wie hast du das gemacht?
Also wir haben im Rahmen von Redaktionssitzungen, als wir uns überlegt haben, welche konkreten Geschichten wir recherchieren wollen für die aktuelle Ausgabe, uns unter anderem mit diesem Themenkomplex Politik und Medien in Niederösterreich beschäftigt, nachdem Wolfgang Sobotka ja selbst auch einige Medien selbst initiiert hat und auch durch seine Inseratenpolitik in anderen Medien bereits aufgefallen ist, sind wir auch aber schnell auf das Thema ORF Niederösterreich gekommen. Nachdem dieser Skandal rund um die ÖVP-Nähe von Robert Ziegler im Dezember 2022 aufkam, fiel auch relativ schnell der Name Wolfgang Sobotka. Die zwei kennen sich seit vielen Jahren, eigentlich Jahrzehnten, haben gleichzeitig Karriere gemacht und mein Auftrag war herauszufinden, warum dieser Bericht nach wie vor noch geheim ist, nicht veröffentlicht ist und so nah wie möglich an den Inhalt des Berichts zu kommen.
Also damit Sie alle ein bisschen auf dem gleichen Stand sind, also eben im Dezember 2022 wurde eine Art Dossier an verschiedene Medien zugespielt, was anonym war, glaube ich auch, wo schon mal drin stand, dass Robert Ziegler in seiner Funktion als Chefredakteur Niederösterreich im ORF Einfluss nimmt auf die Berichterstattung. Ja, also, dass da sowohl wohlwollende Berichterstattung gefördert wird, als kritische Berichterstattung in Bezug auf ÖVP und gewisse Unternehmen zurückgehalten wird. Und damals war aber nicht genau klar, was eigentlich wirklich passiert ist. Und er musste aber seinen Platz dann räumen.
Genau, es war so, dass dieses anonyme Dossier an unterschiedliche Medien gespielt wurde und man fand immer wieder unterschiedliche Vorwürfe. Einerseits positive Berichterstattung oder vermehrt positive Berichterstattung einzig über die ÖVP und ihre Funktionärinnen und auf der anderen Seite Unterdrückung kritischer Berichter über die Partei. Es gab dann auch noch eine Reihe anderer Vorwürfe, die in unterschiedlichen Medien zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufkamen. Was aber fehlte, war eine Art Bestätigung oder Rücknahme dieser Vorwürfe seitens des ORF. Also das Unternehmen hat diese Vorwürfe nie bestätigt oder abgestritten. Es blieb unklar, was eigentlich konkret passiert ist. Trotzdem hat Roland Weißmann als ORF-Generaldirektor eine Untersuchungskommission eingesetzt, um diesen publik gewordenen Vorwürfen nachzugehen. Die taten das auch, haben dann eben einen Bericht verfasst und dieser Bericht blieb aber oder ist bis heute unter Verschluss. Zu dem Zeitpunkt, wo sie den Bericht fertiggestellt hatten und an den ORF übergeben, ist auch Robert Ziegler, sagen wir mal, freiwillig zurückgetreten, um quasi seiner eigenen Demontage zuvorzukommen.
Du hast ja auch ich möchte Ihnen gar nicht alles verraten, weil es ist eine sehr spannende Geschichte. Du hast auch geschrieben, wenn er das nicht gemacht hätte, freiwillig zurückzutreten, dann wäre er der erste ORF-Chefredakteur gewesen in der ganzen Geschichte des ORF, der sozusagen gekündigt werden müsste oder entlassen.
Ja, genau. Ich glaube, das wollte sowohl er als auch der ORF verhindern. Und jetzt steht eben dieser Verdacht im Raum, nachdem der Bericht nie veröffentlicht worden ist, dass es vielleicht auch eine politisch motivierte Begründung dafür geben könnte, warum der Bericht bis heute nicht öffentlich ist.
Also der ORF Königelberg hat dann eine Kommission eingesetzt und gesagt, jetzt schauen wir uns das mal an, was da so als Gerücht herumschwebt. Weißt du ein bisschen genauer, wie diese Kommission besetzt war? Wie haben die gearbeitet?
Also die Kommission besteht aus 7 Mitgliedern. 5 davon sind vom ORF selbst, teilweise aus dem Ethikrat, aber auch aus der Compliance-Abteilung, also wo es quasi um eben auch um ethische Fragen geht, um das Zusammenarbeiten von redaktionellen Richtlinien, ORF-Gesetz und eben den gesetzlich, aber auch ethisch, moralisch zulässigen Grenzen dieser Wechselbeziehung zwischen Politik und Medien. Dann war noch ein Professor von der Uni Wien dabei, vom Juridikum, ein Verfassungsjurist. Und die haben dann innerhalb von, also im Dezember sind diese Vorwürfe publik geworden und sie haben dann bis Anfang Februar rund 50 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eingeladen zu Hearings und haben dann quasi mit denen sich von ihnen erzählen lassen, welche Wahrnehmungen, Erlebnisse und Eindrücke sie von Robert Ziegler als Chefredakteur hatten. und haben dann quasi diese Erfahrungen in einem Bericht zusammengefasst und sind dann zu dem Schluss gekommen, ja, es gab diese politische Einflussnahme von Seiten der ÖVP, ja, es gab den vorauseilenden Gehorsam von Robert Ziegler als Chefredakteur und er hat auch kritische Berichte über die ÖVP und die Funktionärinnen unterdrückt. Und sie gehen quasi in diesem Beispiel diesen einzelnen Vorwürfen nach, sowohl jenen, die bereits bekannt waren, sind aber auch im Zuge der Befragungen der ORF-Mitarbeiterinnen auf eine Reihe neuer Vorwürfe gestoßen.
Okay, das heißt, die haben dann ihren Bericht abgegeben an Herrn Weismann und dann hat man nichts mehr gehört, inhaltlich. Also das heißt, auch die Leute, die im ORF arbeiten, haben nicht gewusst, was da drinnen steht.
Genau, ab dem Zeitpunkt war salopp formuliert der Deckel drauf. Der Bericht ist verschwunden, für den ORF war die Causa eigentlich damit erledigt. Sie haben quasi ihre Pflicht erfüllt, diesen Vorwürfen nachzugehen und aufzuarbeiten, aufzuklären. Es wurden ja dann auch es folgten ja auch Konsequenzen für Robert Ziegler.
Was macht Robert Ziegler heute? Bitte? Was war denn die Konsequenz, die erste für Robert Ziegler? Was macht er denn heute?
Also er ist freiwillig zurückgetreten und bekam dann aber erstaunlicherweise einen Job am Königlberg. Also er war ja vorher im Landesstudio St. Pölten und am Anfang Februar war sein Rücktritt und mit 1. März war er der neue Leiter der Abteilung Inklusion und Barrierefreiheit am Königlberg.
Hat er da irgendeine uns bekannte Qualifikation dafür?
Ja, also wir haben im Zuge der Recherche natürlich auch beim ORF angefragt, welche fachlichen Qualifikationen Robert Ziegler für diese Stelle mitgenommen hat, weil er war ja davor über Jahrzehnte hinweg im Landesstudio, war dort Redakteur, ist aufgestiegen zum leitenden Redakteur, war eben dann auch Chefredakteur und ganz zum Schluss Landesdirektor und hat aber in all diesen Funktionen, soweit ich weiß oder soweit sich das von außen überprüfen lässt, nie was mit dem Thema Barrierefreiheit oder Inklusion zu tun gehabt. Und plötzlich bekommt er quasi 3 Wochen später einen neuen Job. Gut, fairerweise kann man dazu sagen, die neue Stelle bedeutet für ihn empfindliche Gehaltseinbußen. Aber immerhin hat er noch einen Job und darf im Unternehmen weiterhin arbeiten, dessen Image er ja eigentlich gehörig geschadet hat.
Okay, das heißt, im Februar 2023 ist er zurückgetreten als Chefredakteur, dann hat er angefangen, im Königlberg für Barrierefreiheit zuständig zu sein. So, dann ist dieser Bericht aber mal lange in der Schublade gelegen, in der Generaldirektion des ORF. Dann haben wir uns mal länger zusammengesetzt und dann ist das auch immer wieder gefallen, ob nicht dieser Bericht eigentlich irgendwo da sein müsste oder dass der nicht eigentlich auch vorgelegt werden müsste, nämlich zum Beispiel dem Stiftungsrat vom ORF. Ist das passiert?
Ja, also auch das ist nicht passiert. Der Stiftungsrat eben als quasi oberstes Kontrollorgan vom ORF ist zwar darüber unterrichtet worden, dass es eben diese Untersuchungskommission gibt, dass sie diese Vorwürfe aufgearbeitet hat, in einem Bericht zusammengefasst hat, dass dieser Bericht jetzt auch vorliegt. Aber der Stiftungsrat hat den Bericht bis heute nicht zu Gesicht bekommen. Sie wissen nicht, was da drin steht. Sie wurden von Roland Weismann eben darüber informiert, dass die Vorwürfe aufgearbeitet worden sind, aber nicht um welche konkreten es geht. Bis heute nicht, sondern dass eben aus dem Bericht Lehren gezogen worden sind, dass man Konsequenzen gezogen hat, auch personelle und Punkt. Das ist der Status.
Es haben ja doch einige Mitglieder des Stiftungsrats schon gesagt, also sie hätten gerne mehr gewusst, sie haben auch irgendwie gefordert, dass da mehr Einblick ist. Und es wurde irgendwie mal so an die Wand projiziert, aber nur ganz klein und dann war es wieder weg. Also das heißt, sie hatten auch keine Möglichkeit zu wissen, über was wird denn da eigentlich gesprochen. Wie bist du jetzt vorgegangen zu sagen, wenn nicht mal die Stiftungsräte es schaffen, diesen Bericht zu kriegen, wie hast du das gemacht?
Also ich werde unser redaktionelles Geheimnis auch hier wahren. Aber ich kann so viel sagen, dass man bei einem so heiklen Thema, wo nur ein ganz kleiner Personenkreis informiert ist, Bescheid weiß, mit ganz vielen Leuten trotzdem reden muss. Also es gibt irgendwie so zwei unterschiedliche Ansätze, wie man an geheim gehaltene Informationen herankommen kann. Man kann entweder von innen nach außen recherchieren oder von außen nach innen. Und nachdem von innen nach außen in diesem Fall praktisch unmöglich war, weil alle Kommissionsmitglieder eine zeitlich unbefristete Verschwiegenheitsverpflichtung unterschrieben haben, musste ich also von außen nach innen recherchieren. Wir hatten durch diese Vielzahl an Medienberichte, die es eben seit Dezember 2022 gab, eine ungefähre Ahnung, um welche Politikerinnen und Politiker es sich handeln könnte, welche Redakteure und Redakteurinnen involviert waren in dem Fall. Wir hatten quasi unterschiedliche Schauplätze, also einmal das Landesstudio selbst, dann eben die Landesregierung, den ORF am Königlberg. Also natürlich ist nur ein ganz kleiner Personenkreis darüber informiert, was ganz konkret drinsteht. Aber nachdem auch 50 Personen vor der Kommission ausgesagt haben, wissen also relativ viele Bescheid, wie es war, unter Robert Ziegler zu arbeiten. Genau, also ich kann so viel sagen, dass ich quasi von außen nach innen recherchiert habe, mit ganz vielen Leuten geredet habe, auch versucht habe, quasi so nah wie möglich an Robert Ziegler selbst heranzukommen. Habe ihm natürlich auch um ein Interview angefragt, hat er leider abgesagt, aber andere nicht. Und ja, daraus ist eben das entstanden, was seit einer Woche bekannt ist, nämlich was im Bericht konkret drinnen steht.
Also die Story ist auch die längste im Heft, weil einfach wirklich sehr konkret beschrieben wird, wie über Robert Ziegler Einfluss genommen wurde auf die politische Berichterstattung im ORF Niederösterreich über viele Jahre. Es steht auch drinnen, er hat das nicht erfunden, sondern dass das eben einfach übernommen wurde von ihm und er hat es dann nochmal ein bisschen auf die Spitze getrieben. Jetzt gehen wir gleich einmal ein bisschen in die Inhalte von dem, was du da dann gelesen und gesehen hast, was in der schönen Geschichte Mein Präsident eben nachzulesen ist. Wir bringen jetzt mal ein paar Beispiele aus diesem Bericht, was Menschen aus dem ORF Niederösterreich dieser Kommissionen berichtet haben, wie das so war. Können wir das erste Bild haben, bitte? Genau, also ich lese es mal kurz vor, damit es vielleicht auch, genau. Bitte Rückruf. Robert will doch jemanden von Hypo zum Sponsoring im Originalton. Danke, Smiley. Hypo-Vorstand und Sportpräsident, bitte im Originalton, Smiley. Was ist das für eine Nachricht? In welchem Kontext ist sie geschrieben worden?
Also im Kommissionsbericht wird eben auf das sogenannte System Ziegler eingegangen, wie sich diese politische Einflussnahme und sein vorauseilender Gehorsam konkret abgespielt haben. Und dieses System wird anhand von einzelnen Fallbeispielen dargelegt. Und eines dieser Verfehlungen Zieglers ist eben dieser Ausschnitt, den wir hier sehen. Und wenn ich das jetzt nacherzähle, dann werden Sie vielleicht auch merken, wie feinstofflich politische Intervention sein kann und wie wachsam Journalistinnen und Journalisten sein sollten oder müssen, wenn es eben um versuchte Einflussnahme geht. in diesem ganz konkreten Fallbeispiel geht es darum, dass eine Redakteurin beauftragt worden ist, über ein Beach-Volleyball-Training zu berichten. Und dort war auch der Hypo-Vorstand Herr Wolfgang Viehhauser zugegen. Und sein Pressesprecher hat versucht, ein Interview mit ihm in die Sendung zu bekommen, in diesen Beitrag. Und die Redakteurin hat aber quasi diesen Wunsch abgeschlagen, sie hat abgewunken und meinte, das ist nicht notwendig, dass jetzt ein Hypo-Vorstand in einem Beitrag über ein Beachvolleyball-Training zu Wort kommt. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Sie hat eben diesen Wunsch quasi verweigert und dann folgte quasi diese Nachricht von der Chefin vom Dienst, also der Sendungsverantwortlichen an dem Tag, wo sie der Redakteurin eine SMS schreibt und sagt, Robert, in Klammer Ziegler, möchte eben, dass du dieses Interview führst mit dem Hypo-Vorstand. Also bitte mach das. Und Originalton steht eben für ein Originalzitat oder dass jemand mit Wort und Bild eben im Beitrag vorkommt.
Das heißt, wir können davon ausgehen, also die Redakteurin vor Ort wurde gefragt vom Pressesprecher, die hat gesagt, das passt jetzt thematisch gar nicht dazu und dass dann ein Anruf erfolgt ist in der Chefredaktion vom ORF Niederösterreich und daraufhin gesagt wurde, das passiert jetzt aber.
Genau, genau. Vielleicht merken Sie das jetzt auch, dass dieses eine Beispiel jetzt allein oder für sich jetzt vielleicht nicht die Smoking Gun ist, nach der man sucht, wenn man eben sich quasi mit politischer Einflussnahme oder so beschäftigt, dann wird man jetzt nicht total von den Socken sein oder hellhörig werden, wenn man auf sein Beispiel stoßt, aber es ist eben die Vielzahl dieser Beispiele und Verfehlungen, die dieses System Ziegler beschreiben, wo er eben im Namen von ÖVP-Funktionärinnen und Funktionären oder auch der landeseigenen Unternehmen oder der ÖVP nahestehenden Organisationen, wie der Wirtschaftskammer zum Beispiel, ständig versucht, Einfluss zu nehmen auf die unabhängige Berichterstattung von Redakteurinnen und Redakteuren, die aber für sich entscheiden, diese Wortspende ist nicht notwendig oder dieser Beitrag müsste jetzt eigentlich nicht sein oder hätte ich jetzt eine redaktionelle Freiheit, würde ich jetzt eigentlich diesen Beitrag nicht machen.
Ist ja eigentlich auch im ORF-Gesetz und Redaktionsstatut klar geregelt, dass das nicht geht. Also dass es keine Einflussnahme jeder Art geben kann auf den Inhalt der Berichte eigentlich, oder?
Genau, und das ist auch im Kommissionsbericht pro Beispiel aufgelistet, wogegen Robert Ziegler jetzt ganz konkret verstoßen hat. Da werden ganz konkrete Punkte in den ORF-Programmrichtlinien genannt oder eben auch gegen das ORF-Gesetz und die jeweiligen Paragraphen darin oder auch gegen Urteile und Erkenntnisse vom Verfassungsgerichtshof. Also das sind eben jetzt nicht einfach irgendwelche Kleinigkeiten, auch wenn sie sich vielleicht so anhören wollen, aber ganz konkret hat eben ein öffentlich-rechtlicher Sender, der von uns allen finanziert wird und uns allen auch gehört, natürlich gewissen Regeln und Bestimmungen zu folgen.
Wir haben ja noch mehr dieser Beispiele. Mal die nächste Folie, bitte. Also ich lese es wieder vor. Da ist dann beschrieben, Robert Ziegler untersagt einen kritischen Ö1-Beitrag über Wolfgang Sobotka für das Radio Niederösterreich. Also Ö1 hat einen Beitrag gemacht, ORF Niederösterreich sollte den übernehmen. Ziegler hat gesagt, mach mal nicht, weil der Peter Daser, das ist der Journalist von Ö1, der lügt. Weil am Vortag hat Ziegler persönlich mit dem Sobotka gesprochen und jetzt kann er dem Finanzlandesrat glauben, also dem Herrn Sobotka, was der gesagt hat, oder er kann dem ORF-Redakteur Peter Daser glauben und er glaubt lieber dem Herrn Sobotka als Chefredakteur. Wie ist das einzuordnen?
Das ist ein Beispiel aus 2016, da war Wolfgang Sobotka noch Finanzlandesrat in Niederösterreich und war als Auskunftsperson vor dem Hypo-Untersuchungsausschuss geladen und musste eben dort aussagen. Rein faktisch, sachlich, auch jetzt im Nachhinein betrachtet und recherchierend, was eigentlich in diesem Hypo-Untersuchungsausschuss die Funktion von Wolfgang Sobotka war, macht es jetzt im Nachhinein eigentlich überhaupt keinen Sinn, oder es gab überhaupt nicht die Dringlichkeit zu intervenieren von Sobotkas Seite, weil es ja in diesem Untersuchungsausschuss um die Kärntner Hypo ging. Und damit hat ja quasi die niederösterreichische Hypo nichts zu tun, außer den
die
gleichen Namen zu teilen. Ja. Deswegen kommt quasi auch diese Intervention irgendwie so ein bisschen willkürlich daher. Aber ja, offensichtlich passt es einfach in dieses System Ziegler hinein. Denn es war eben so, dass laut Robert Ziegler selbst war Wolfgang Sobotka bei ihm im Landesstudio und hat ihm quasi dem Ziegler erklärt, was da jetzt eigentlich ganz genau Sache ist. Und Robert Ziegler hat ihm offensichtlich geglaubt und einen kritischen Beitrag von dem äußerst renommierten Ö1-Journalisten Peter Daser für Radio Niederösterreich abgewürgt.
Jetzt haben wir noch ein drittes Beispiel, bitte, aus dem Bericht. So, ich lese es wieder vor. Jetzt muss ich dem Josef Pröll sagen, wir hatten Materialprobleme. Ich kann ihm ja schlecht sagen, dass ich einen Redakteur habe, der so deppert ist, dass er nicht einmal das richtige Material zu einer Geschichte auf Sendung bringt. Der fragt mich ja, warum ich den nicht kündige. Das ist ein Zitat von Robert Ziegler, damals in der Funktion als Chefredakteur.
Genau, also das ist ein Beispiel aus 2017. Ich finde, da wird auch erkenntlich, welchen Umgangston er an den Tag legt, wenn er quasi mit seinen Redakteurinnen und Redakteuren Inhalte bespricht oder Themen bespricht, was da quasi für Verhältnisse auch herrschen. Im Nachhinein haben seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihn als einen sehr autoritären Chef bezeichnet, der einzelne Personen herabwürdigt, demütigt und vor der Redaktion bloßstellt und ein Klima der Angst quasi damit schafft. Und das ist ja auch so gesehen ein Mittel, um Leute klein zu halten, gefügig zu machen und anfällig auch zu machen für Interventionen jeglicher Art, weil auch dieser Führungsstil ist ja eigentlich auch eine Art von Intervention und Kleinhaltung kritischer Geister, die natürlich mit der Zeit, je mehr man sie psychisch und durch diese Arbeitsbelastung unter Druck setzt, verstummen und sich einfach fügen und deswegen über Jahre hinweg quasi auch dieses System ja auch mitgetragen haben zu einem gewissen Punkt.
Also sehr viel über diese Kultur, die unter Herrn Ziegler eingezogen hat, können Sie in der sehr wunderschönen Geschichte dann im Detail nachlesen. Was würdest du jetzt sagen, sind die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Bericht, was jetzt zum Beispiel die unabhängige Berichterstattung des ORF in Niederösterreich betrifft? Wie geht es jetzt weiter?
Also ich glaube, die wichtigsten Erkenntnisse sind einmal, dass diese Verfehlungen und diese vorher als Gerüchte herumgeisternden Vorwürfe niedergeschrieben sind, festgehalten sind und von einer teils hochkarätigen Kommission auch überprüft, untersucht und eben festgeschrieben sind. Das muss man anerkennen, dass es überhaupt passiert ist. Und dass sie ganz konkrete Verfehlungen gegen das ORF-Gesetz und die ORF-Programmrichtlinien festmachen können. Das war sicher keine einfache Aufgabe, eben diese feinstofflichen Erzählungen von eben da eine SMS, dort ein Anruf, da ein Klima der Angst wirklich in Form zu gießen und punktgenau zu argumentieren, was ist jetzt konkret falsch gelaufen. Was sich jetzt seither verändert hat, ist eben dieser Wechsel an der Spitze des Landesstudios. Robert Ziegler ist eben nicht mehr Landesdirektor, sein Nachfolger Alexander Hofer ist auch langjähriger ORF Niederösterreich-Mitarbeiter, ist zwischenzeitlich auch auf den Königlberg gewechselt, war dort Channel Manager von ORF 2 und ist jetzt wieder zurück in St. Pölten. Es gibt auch einen neuen Chefredakteur und was man so hört, dürfte sich quasi dieses Systemziegler und diese systematische politische Einflussnahme auf die ORF-Berichterstattung gelegt haben. Was ORF-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erzählen, ist, dass sie quasi diese Zeit in einem Vor- und nach Robert Ziegler einteilen, wobei es aber auch Erfahrungen und ganz konkrete Vorfälle gibt, wo nach wie vor Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner von der ÖVP und auch andere Funktionärinnen und hochrangige ÖVP-Funktionärinnen da quasi im Landesstudio immer noch eine tragende Rolle spielen, indem sie zum Beispiel eine kleine informelle Weihnachtsfeier 2023 feiern. Also ich glaube den ORF-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie jetzt freier arbeiten können, vor allem weil jetzt auch die Öffentlichkeit viel mehr ein Auge drauf hat, was jetzt dort eigentlich genau passiert. Es gibt aber auch Anlass zum Zweifel, dass man, dass eben diese ÖVP-Nähe oder generell diese Nähe zur Politik noch nicht ganz unterbunden ist.
Es war ja auch letzten Donnerstag, glaube ich, Donnerstag, die Stiftungsratssitzung und in der Früh ist ja deine Geschichte veröffentlicht worden. Das heißt, direkt im Anschluss haben sich die Stiftungsrätinnen zusammengesetzt, die ja den Bericht nicht kannten und wir haben nur, glaube ich, gehört, dass die Sitzung sogar unterbrochen wurde, extra für eine halbe Stunde, damit alle deinen Bericht lesen können.
Ja, da gab es eine ganz witzige Verwechslung, also witzig, glaube ich, nur für mich, weil ich glaube, die Kronenzeitung hat berichtet, dass die Stiftungsratssitzung unterbrochen worden ist, weil der Kommissionsbericht ausgeteilt wurde und jetzt alle Stiftungsrätinnen und Räte lesen können, was drin steht und vergleichen, ob das jetzt stimmt, was wir berichten. Aber in Wahrheit wurde quasi unser Artikel ausgedruckt, an alle ausgeteilt, sodass sich quasi die oberste Kontrollorgan ein Bild davon machen kann, was steht denn jetzt eigentlich in dem Bericht, den ich eigentlich haben sollte.
Mhm. Das heißt, die haben ihn auch zu diesem Zeitpunkt nicht bekommen, den
Nein.
Bericht? Okay.
Also der Bericht ist bis heute unter Verschluss und es gab dann auch nach dieser Lesepause und einer dreieinhalbstündigen Diskussion über den Inhalt des Artikels gab es dann einen Beschluss der Stiftungsrätinnen und Räte, dass noch einmal überprüft werden soll, ob eventuell eine Entlassung oder Kündigung von Robert Ziegler rechtlich gerechtfertigt sei. Aber der Stiftungsrat hat auch beschlossen, dass aus Gründen Vertraulichkeit und Anonymität der Auskunftspersonen der Bericht nicht veröffentlicht werden soll.
Das heißt, es bleibt spannend, ob da noch was kommt. Lesen Sie den Bericht, weil dann werden Sie auch was über das Anhörungsrecht der Landeshauptleute bei ORF-Chefposten erfahren. Oder auch, was es mit Moderationen von Herrn Ziegler auf sich hat. All das lesen Sie im neuen Dossiermagazin. Wir bleiben bei dem Thema Einflussnahme auf Medien und holen jetzt mal den Kollegen Georg Eckelsberger aufs Podium. Lieber Georg, herzlich willkommen.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Wir haben ja das wunderschöne, große, umfangreiche Lebenswerk von Herrn Sobocker deiner Initiative zu verdanken. Bist du zufrieden?
Ich bin sehr zufrieden. Einerseits, weil die Recherche Spaß gemacht hat. Einerseits mir hat es Spaß gemacht, das freut mich persönlich, aber ich hatte auch den Eindruck, dass die Recherche dem ganzen Team Spaß gemacht hat. Und zweitens bin ich zufrieden, weil die zugrunde liegende Idee eigentlich sehr gut aufgegangen ist, nämlich, dass man anhand der politischen Biografie von Herrn Sobotka sehr viel über Österreich erzählen kann und über die politische Landschaft, in der wir uns bewegen. Und diese Idee ist wirklich sehr gut aufgegangen. Also es ist, ich weiß nicht, wer es schon gelesen hat, aber ich hoffe, dass das andere auch so wahrnehmen, aber ich habe das Gefühl, dass das sehr gut funktioniert, dass dieser rote Faden der politischen Karriere von Sobotkas eigentlich durchs Heft führt und dass wir dann immer wieder links und rechts abbiegen und sehr, sehr interessante Geschichten erzählen.
Also Sie werden eben im Heft auch wirklich sehr viele visuelle Elemente finden, Grafiken, die Sie ein bisschen durch das Leben führen, das Netzwerk, wir haben sehr viel einfach diese Vernetzung von Sobotka ausgehend, ÖVP Niederösterreich zu gewissen Institutionen und eben vor allem Medien, weil Georg, du bist ja auch aus Niederösterreich, das heißt, du bist jetzt nicht zufällig auf die Idee gekommen, dass wir uns die Medien Niederösterreich näher anschauen sollten, wenn wir Herrn Sobotka betrachten.
Nein, das war nicht zufällig, es war jetzt allerdings auch nicht alleine in meiner Erfahrung begründet. Also ich bin gebürtiger Niederösterreicher, ich habe die erste Hälfte meines Lebens in Wiener Neustadt großteils verbracht und habe dort auch meinen ersten journalistischen, so richtig journalistischen Job, nämlich bei den Niederösterreichischen Nachrichten, und kenne deswegen die Situation. Aber der eigentliche Anknüpfungspunkt war schon wirklich Wolfgang Sobotka, und zwar die Exklusivmeldung seines Rückzugs als Nationalratspräsident. Die ist am 4. Juni dieses Jahres erschienen und das war eine Exklusivstory im Kurier, eigenhändig verfasst vom Kurier-Chefredakteur Martin Gebhardt. Und der war mir wiederum ein Begriff, weil der war damals, als ich in Wiener Neustadt begonnen habe, war der schon Chefredakteur von der Neuen. Und da bin ich bei der Recherche eingestiegen und habe mir gedacht, okay, jetzt schauen wir mal, ob das vielleicht in einer längeren Beziehung begründet ist, dass diese Exklusivmeldung eben quasi über den Herrn Gebhardt im Kurier scheint. Und habe mich dann Stück für Stück hineingearbeitet in die niederösterreichische Zeitungslandschaft.
Mhm. Also in deiner wundervollen Geschichte Journalismus mit Handicap, die wurde gestern dann veröffentlicht, hat schon sehr viel Resonanz erzeugt, steigst du eben gerade ein mit dem Satz, des einen Rücktritt ist des anderen Exklusivstory, weil Martin Gebhardt offensichtlich als einziger gewusst hat, dass Sobotka zurücktreten möchte. Und du bist dann ziemlich lang zurückgegangen eigentlich. Eben, wie lange kennen die sich schon, auch eben die Rolle des Herrn Gebhardt in Niederösterreich im Journalismus? Auf was bist du gestoßen? Du hast einen Satz drinnen, den ich sehr beschreibend, bezeichnend fand für dieses, was wir alle dann oft wahrnehmen, über die politmediale Zweckbeziehung, die ja nicht nur in Niederösterreich besteht, aber wir haben uns im speziellen Niederösterreich angeschaut und ich habe mir gedacht, wie beschreibt man das? Und du sagst, exklusive Informationen gegen einseitige Berichterstattung.
Ja, also um das Ergebnis der Recherche zusammenzufassen, das Ergebnis ist, dass der unabhängige Journalismus in Niederösterreich in einem schlechten Zustand ist. Das ist für, ich weiß nicht, im Raum, es sind vielleicht ein paar Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher da. Es ist in Niederösterreich eigentlich für viele Leute, glaube ich, ein offenes Geheimnis. Es ist für manche sogar eine Art Running Gag. Man hat das heute mitbekommen, unsere Geschichte ist heute groß im Standard berichtet worden. Und dort im Forum gab es dann eigentlich ganz viele Kommentare, die so ein bisschen mit hehehe geschrieben haben, naja, das ist jetzt aber eine große Überraschung. Das heißt, das ist schon ein Problem. Ja? Worauf sind wir gestoßen? Es gibt eben ein, vielleicht fangen wir ganz am Anfang an. Der Journalismus hat gewisse Aufgaben in unserer Gesellschaft. Er ist ja die vierte Säule, die vierte Gewalt und er hat im Kern die Aufgabe zu informieren über das politische Geschehen, aber auch die Kritikfunktion. Das heißt, er muss Politik auch kritisieren, wenn es angebracht ist. Und dadurch kann natürlich ein gewisses Spannungsverhältnis entstehen, weil ich quasi die Politiker, von denen ich auch gerne Informationen hätte, im Ernstfall auch kritisieren muss. Und jetzt kann man annehmen, dass das je kleinteiliger das wird, umso schwieriger es wird, weil ich dann immer mit derselben Person zu tun habe. Und ich habe eben selbst im Lokaljournalismus begonnen. Dort ist eben dann vielleicht die wichtigste Ansprechperson der Bürgermeister und das ist aber jede Woche. Das heißt, wenn ich einmal kritisch über den schreibe, dann habe ich in der nächsten Woche vielleicht, und das ist eben auch mir erzählt worden, ich habe im Zuge der Recherche mit vielen Redakteurinnen und Redakteuren aus Niederösterreich telefoniert, dann habe ich in der nächsten Woche ein Problem. Und hier hat sich etwas, hier hat sich in Niederösterreich etwas normalisiert, was nicht normal ist, nämlich, ja.
Weil du sagst, dann habe ich ein Problem, dass man nämlich mal sagt, eben wieder dieses Thema, wie subtil ist das denn eigentlich oder beziehungsweise auch inwiefern wird das normalisiert oder wird zur Selbstzensur, ja, dass ich sage, ich mache schon vorauseilend nichts Kritisches. Wie schaut denn das Problem dann aus?
In dem Fall ist das tatsächlich gar nicht so subtil. Ja. Also ich habe nur ein Problem bei der ganzen Sache. Ich habe da sehr viele Fälle recherchiert, wo mir das Leute erzählt haben aus Niederösterreich, die dann berufliche Konsequenzen erfahren haben. Das heißt, sie haben was Kritisches berichtet. Ich habe ein Zitat drinnen, wo dann jemand gesagt hat, er hat dann ein Jahr lang keine Informationen mehr von der Gemeinde bekommen. Das ist natürlich als Lokaljournalist, ja, de facto bist du dann aus dem Spiel. Aber auch Racheaktionen von Bürgermeistern, die ins Private gehen. Ja.
Wie kann man sich das vorstellen?
Und das ist das Problem, ich kann das jetzt nicht genau beschreiben, und zwar aus dem Grund, weil diese Person immer noch dort lebt und Angst hat, dass sich das wiederholt. Und wenn man in, das ist halt auch niederösterreichische Realität, je kleiner die Gemeinden werden, desto mächtiger werden dann auch die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, meistens sind es Bürgermeister, meistens gehören sie auch zur ÖVP, und dann kann das schon ernsthafte Konsequenzen haben, wenn man halt einmal was braucht von der Gemeinde.
Jetzt hast du zum Beispiel auch ein Zitat drinnen, was mir sehr aufgefallen ist, vom Herrn Gebhardt eben, wo man jetzt einfach sagen kann, der ist ein sehr erfahrener Journalist, der aber auch ein bisschen beschreibt dieses Dilemma im Lokal- und Regionaljournalismus, dass er sagt, mir macht diese Nähe keine Angst, weil es entsteht ja oft was Gutes daraus. Das heißt, aus dieser Nähe heraus sieht er, so hat er es interpretiert, auch die Vertrauensbasis, dass ihm wichtige Sachen zugetragen werden. Das heißt, ist es notwendig oder geht es auch ohne?
Also da glaube ich, dass es schon um ein grundsätzliches Verständnis oder Missverständnis von der Rolle von Journalismus geht. Und mein Verständnis, unser Verständnis bei Dossier ist, dass Journalismus eine gewisse Unabhängigkeit mit sich bringen muss, weil es eben auch eine Kontrollfunktion der Mächtigen die Aufgabe ist. Ein Berufsmotto von Herrn Gebhardt ist, das hat er in seinem Antrittsinterview als Kurier-Chefredakteur, er war nach einer langen Karriere bei der Neuen, ist er seit, ich glaube seit 23, das muss ich nochmal nachschauen, Kurier-Chefredakteur geworden, oder dieses Jahr als Chefredakteur, war davor Innenpolitikchef. Sein Motto ist, keine Angst vor Nähe, wenn gute Information daraus kommt. Und ich glaube, den Punkt, den ich versuche in diesem Artikel zu machen, ist, dass Nähe schon ein Problem sein kann. Wie wir in dem Artikel zum Beispiel berichten, ist es so, dass der Herr Gebhardt regelmäßig am Wochenende Golf spielen geht, in der Nähe von Wiener Neustadt im Föhrenwald, und zwar mit dem ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker und mit dem Wiener Neustädter Bürgermeister Schneeberger, ein mächtiger Mann in der ÖVP Niederösterreich. Das heißt, diese drei Männer treffen sich dort zum Golfspielen, das ist nicht bekannt bisher, tauschen sich dort aus. Wie wir auch berichten, waren die drei Herren aber auch Anfang 23 gemeinsam zu dritt auf Golfurlaub in Südafrika. Das heißt, man kennt sich besser, davon weiß aber niemand. Und das ist meiner Meinung nach eine Nähe, die schädlich ist. Und das ist nicht nur meine Meinung, sondern das haben mir auch Journalistinnen und Redakteurinnen berichtet, dass sie gesagt haben, das ist natürlich, weil intern kriegt man das natürlich mit, ja. Also in der Redaktion bekommt man das mit, dass der Chefredakteur oder der leitende Redakteur vielleicht einen guten Draht zu Herrn Sobotka hat oder zu Herrn Schneeberger oder was auch immer. Und das ist natürlich ein Problem, weil man dann einen kritischen Artikel vielleicht sich gar nicht mehr erst vorschlagen traut, weil man dann Konsequenzen befürchtet.
Jetzt hast du auch, finde ich, besonders spannend, dir Institutionen angeschaut, die mit Journalismus zu tun haben in Niederösterreich. Und zum Beispiel den Journalistenpreis. Können wir aufs nächste Foto mal gehen, bitte? Was sehen wir hier?
Ja, genau. Das sind vier prominente Personen. Die meisten werden hier im Raum bekannt sein. Ganz links ist der heute schon mehrfach erwähnte Robert Ziegler. Vielleicht sage ich ganz kurz vorher, von wo das Foto überhaupt stammt. Das ist ein Foto einer Preisverleihung des Niederösterreichischen Journalismuspreises aus dem Jahr 2018. Links, ganz links steht Robert Ziegler, er ist damals Chefredakteur, denke ich, bei ORF Niederösterreich, noch nicht Landesdirektor, 2018. Ja. Daneben steht der vielleicht mächtigste Manager Österreichs, das ist der Chef der Raiffeisen, Erwin Hammeseder. In der Mitte steht eine bekannte ORF Niederösterreich-Moderatorin, Katharina Sunk, die wir schon, die uns, die Dossierleserinnen schon ein Begriff ist, weil sie schon vorgekommen ist in unserem ORF-Magazin, weil sie eben auch interessante Moderationsaufträge und so weiter wahrnimmt. Genau, vielleicht für die Podcast-Hörer sage ich noch, der Herr Hammes-Eder übergibt Frau Sunk gerade einen Scheck, auf dem steht 4.000 Euro und Raiffeisenbank. Daneben steht die amtierende Landeshauptfrau aus Niederösterreich, Johanna Mikl-Leitner. Und dann der Mann ganz rechts ist optisch vielleicht nicht allen ein Begriff, aber das ist eben Martin Gebhardt, der heutige Kurier-Chefredakteur. Und dieses Foto zeigt eigentlich auf einen Blick das Problem. Und das Problem ist die Nähe zwischen leitenden und prominenten Journalisten, der Wirtschaft, insbesondere landesnahen Unternehmen und der Politik. Und wenn dann Geld auch noch fließt, dann wird es natürlich überhaupt brenzlig. Mhm. Und dahinter steht der Journalismusverein, auf den wolltest du jetzt eigentlich
genau hinaus. Weil wir schauen uns jetzt auch mal das Thema Ausbildung von Journalistinnen an. Wer zahlt da was? Wer fördert da was? Wie schaut das denn aus in Niederösterreich? Bitte auf die nächste Folie. Und das ist der Vereinsvorstand des Verein zur Förderung des Journalismus in Niederösterreich.
Genau. Man muss dazu sagen, diese Firmenlogos haben wir dazu ergänzt, zur besseren Erkenntlichkeit. Ich hole vielleicht nochmal ein Stück weit aus. Es geht natürlich in unserer Recherche und in unserer Kritik auch am Zustand des Journalismus, geht es zwar nicht darum, dass wir jetzt sagen, Journalisten in Niederösterreich sind schlechter als woanders. Ich bin auch ein Journalist aus Niederösterreich, also das würde ich schon aus Eigeninteresse nicht sagen. Aber es geht schon darum, dass wir sagen, journalistische Handwerksregeln werden nicht eingehalten. Mhm. Und da geht es zum Beispiel, ich nenne jetzt einen Fall, den du vorher schon angesprochen hast. Ich habe es genannt in der Geschichte, exklusive Information gegen einseitige Berichterstattung. Also ich habe recherchiert, dass es durchaus gang und gäbe war bei der NÖN, dass es diesen Deal gibt, die regierende Partei, in Niederösterreich meistens die ÖVP, gibt dem Journalisten eine exklusive Information, der verpflichtet sich dafür, im Gegenzug dazu keine Gegenstimmen der Opposition einzuholen. Das heißt, das wird einmal so berichtet, ohne kritische Gegenstimmen, und diese quasi die Stellungnahmen der Opposition, die werden erst in der Woche darauf, die NÖN ist eine Wochenzeitung, nachgeliefert. Das hat natürlich einen immensen Vorteil für die handelnden Politiker, weil die Geschichte steht mal so da. Das hat aber auch einen Vorteil für den Journalisten, weil der hat zwei Geschichten. Außerdem kriegt er diese exklusive Information, aber ist mit journalistischem Handwerk, mit journalistischer Ethik nicht vereinbar. Und da gibt es mehrere Beispiele. Andere Dinge sind nicht ganz so, da ist die Abgrenzung nicht ganz so klar, aber es gibt so etwas, mir ist mehrfach berichtet worden von so etwas wie Medienplänen, wo sich Lokal- und Landespolitiker mit den Redakteuren ausmachen, quasi welche Geschichten kommen in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, über den Sommer. Und das wird so quasi getaktet, getimed. Mhm. Das ist natürlich auch hochproblematisch. Mhm. Ja? Vor allem dann, wenn hier manche Parteien bevorzugt werden. Und da habe ich mehrfach die Erklärung gehört, naja, wir hätten das schon mit anderen Parteien auch gemacht, außer der ÖVP, aber die sind nicht so professionell aufgestellt. Das heißt, die hatten nicht die Strukturen, die hatten sozusagen nicht die, unter Anführungszeichen, Professionalität, diese Medienpläne durchzusetzen. So, jetzt habe ich ausgeholt und hinter uns sehen wir immer noch den Journalismusverein. Warum ist das so wichtig? Weil natürlich, um diese Grenzen zu kennen, um dieses Handwerk, um diese Dinge abwägen zu können, ist natürlich journalistische Ausbildung wichtig. Und da gibt es eine durchaus sehr wichtige Institution in Niederösterreich. Das ist der Verein zur Förderung des Journalismus in Niederösterreich, der übrigens auch diesen Preis vergibt, den wir vorgesehen haben. Und dieser Verein ist so etwas wie ein Sprungbrett für junge Leute in Niederösterreich, die Journalistinnen werden wollen. Und es ist in Niederösterreich nicht so einfach. Natürlich, man kann nach Wien gehen und kann dort anfangen, aber in Niederösterreich selber ist es nicht ganz so einfach, weil es nicht so viele Medien gibt, weil es nicht so viele Ausbildungsstätten gibt. Und deswegen ist eine Bewerbung bei diesem Verein toll. Wenn man ausgewählt wird, bekommt man ein Jahr ein bezahltes Stipendium und danach eine gute Chance, bei einem der drei Medien, die hier beteiligt sind, auch unterzukommen. Das sind ORF Niederösterreich, sehen wir hier vertreten von Frau Alice Herzog, die Schriftführerin in diesem Verein, vertreten durch den Herrn Lohninger, Chefredakteur von der NÖN, der ist Obmann in diesem Verein, und vertreten durch Herrn Magister Grasel, Geschäftsführer von Kurier. Ja? Das heißt, in diesem Verein, da will ich ein Stipendium kriegen als junger Mensch, weil dann werde ich ein Jahr bezahlt und kann eigentlich anfangen zu arbeiten. Und Journalistinnen wissen, das ist, der Berufseinstieg ist schwer. Das heißt, dieses Sprungbrett ist wichtig. So, und wer sitzt da jetzt aber noch in diesem Verein und auch in der Jury, wenn ich dort mich bewerbe? Dort sitzen die größten landesnahen und landeseigenen Unternehmen und Unternehmen, die vom Land was wollen. So hat das ein ehemaliger Absolvent dieses Vereins beschrieben. In dem Fall ist das eben Herr Zach von der EVN, Herr Glavanowitz von Spar, dann noch Vorstand vom Flughafen, ist hier erster Kassierstellvertreter, der Professor Dr. Günther Ofner, dann ein Vertreter von der Hypo Niederösterreich und natürlich von der Raiffeisenbank. Es gibt noch weitere Unternehmen, die in diesem Verein beteiligt sind, zum Beispiel die Wirtschaftskammer Niederösterreich. So, und in diesem Konglomerat von quasi großen Firmen, einflussreichen Firmen, politiknahen Firmen und diesen drei großen Medienhäusern, dort vor diesen Menschen trete ich als junger Mensch, wenn ich dieses Stipendium bekommen will. Da gehe ich in einen Raum, es ist mehrfach beschrieben worden, da sitzen dann 10, fast alles Männer in Anzügen. Man weiß eigentlich nicht genau, wer die sind, aber es sind eben Pressesprecher und Vertreter dieser Firmen und von diesen Redaktionen und die wählen dann aus, wer dieses Stipendium bekommt. Das hat in Folge absolviere ich dann bei dieser Medien 3 Monate und 3 Monate bei einer dieser Firmen in der Presseabteilung. Das heißt, der Einstieg in den Journalismus in Niederösterreich über diesen Verein führt eigentlich unweigerlich über die Presseabteilungen dieser großen Firmen und die entscheiden aber auch mit, ob ich überhaupt dieses Stipendium bekomme.
Also ich stelle es mir jetzt quasi in jeder Phase als Journalistin, aber besonders am Anfang schwierig vor, wenn ich sage, okay, ich bekomme jetzt von diesem Gremium ein Jahr mein Gehalt bezahlt, dass ich dann was Kritisches über den Flughafen schreibe, wenn der Vorstandsvorsitzende Kassier ist vom Verein, oder?
Natürlich. Und dazu kommt, und das ist auch nicht zu unterschätzen, das ist immer wieder bei dieser Nähe. Ich lerne diese ganzen Leute überhaupt nochmal persönlich kennen. Es gibt dann auch so Absolventinnen-Treffen, wo die auch alle wieder zusammenkommen. Das heißt, ich werde schon mal eingeführt und es gibt, ich kann das kurz raussuchen, weil es ist wirklich, das Ding ist, es ist ja, und jetzt sind wir bei dieser Normalisierung. Das ist in Niederösterreich alles normal. Ja? Warte, ich wollte kurz auf meine Story kommen. Ich habe Dankeschön. Es gab zum 10-jährigen Bestehen dieses Vereins eine Festschrift. Und da ist ein Text verfasst worden da drinnen, wo der besondere niederösterreichische Aspekt bei dieser Ausbildung beschrieben wird. Ja? Und da steht, Sie lernen nicht nur das journalistische Tageshandwerk, sondern auch das Land mit seinen Führungskräften, seinen besonderen Strukturen und Gegebenheiten und mit seinen Menschen kennen und verstehen. Ein entscheidender Punkt, wenn es darum geht, authentische Berichte und Beiträge aus und über ein Bundesland zu verfassen. Dieser Text wurde verfasst von Martin Gebhardt und Robert Ziegler.
Also es ist eine sehr ungewöhnliche Konstruktion, um Journalisten heranzuführen an das Handwerk?
Ja, also auf jeden Fall ungewöhnlich und ich glaube, was auch wichtig ist, immer mitzudenken, ist, dass in so einer Konstellation kritisches Denken, kritisches Nachfragen, eine gesunde Portion Skepsis dem gegenüber, was Menschen mir erzählen, nicht gefördert wird. Und das gehört aber zum Handwerk von Journalistinnen dazu.
Du hast ja auch mit Menschen gesprochen, die sozusagen diese Ausbildungszeit dort erlebt haben, oder? Was erzählen die so?
Genau, ich habe mit mehreren davon gesprochen. Die sind natürlich besonders interessant, weil die haben die Stipendien gemacht, haben diese 3 Medien alle kennengelernt und eine dieser Firmen. Und die Mehrheit dieser Leute sieht das im Nachhinein kritisch, ja, und sagt, die Konstellation ist kritisch, hat sich nicht gewachsen gefühlt eigentlich dieser Situation und gleichzeitig wird aber auch eingeräumt, dass es ein wichtiges Sprungbrett war, dass man viel gelernt hat. Und es ist nach wie vor, also ich habe nachgeschaut, ich glaube, es sind aktuell 9 Redaktionsmitglieder von ORF Niederösterreich, direkt Absolventinnen von diesem Journalismusverein, unter anderem auch Frau Sunk. Also es ist ein wichtiges Sprungbrett. Und an diesem Sprungbrett, an der Stelle, wo man sagt, darfst du aufs Sprungbrett, sitzen eben diese landesnahen und mächtigen Firmen. Und ich habe mit dem Herrn Lohninger, dem aktuellen Chefredakteur von der Neuen, einem von zwei, länger gesprochen. Das ist ein durchaus ein reflektierter Mensch, der auch versucht hat, bei der Neuen in den letzten Jahren ein paar Dinge unabhängiger zu machen und ein paar dieser Sitten, die ich beschrieben habe, irgendwie zurückzudrängen. Der hat gesagt, naja, es ist die Idee von diesem Verein ist, dass man halt die Seiten kennenlernt, also sowohl den Journalismus als auch die Unternehmenskommunikation. Und auf meine Frage, dass ich sage, naja, aber alleine schon in der Jury haben diese Unternehmen deutlich die Überzahl im Vergleich zu den Medien. Da hat der dann nur gemeint, naja, vielleicht sollte man ihn umbenennen. Mhm. Nicht mehr Verein für Journalismus, sondern vielleicht Verein für Journalismus und Unternehmenskommunikation.
Okay.
Ja. Ja. Aber da sind wir wieder bei dem Thema, das ist eine Normalisierung von einem Zustand, der nicht normal ist. Mhm.
Wir haben auch in der Vorbereitung für den heutigen Abend darüber gesprochen, was das jetzt auch in der Praxis an einem aktuellen Ereignis auch bedeuten könnte. Ja, also Hochwasser in Niederösterreich vor wenigen Tagen, wo wir dann gesehen haben, okay, in diesem Vorstand sitzen vor allem Vertreterinnen von Unternehmen, die großes Interesse haben, dass man das Thema Klimawandel nicht so sehr in Verbindung bringt mit ihren Unternehmen, oder?
Das ist natürlich ein Gedankenspiel, ja. Aber gerade weil es auch in den letzten Tagen durchaus kontrovers diskutiert worden ist, wir haben das durchgespielt. Und wenn man sich das anschaut, dann ist es schon interessant, dass zum Beispiel bei diesen landesnahen Firmen, übrigens, wie mir ein Medienmanager gesagt hat, gab es früher diesen Begriff, der ehemalige Pressesprecher vom ehemaligen Landeshauptmann Bröll hat offenbar diese Firmen immer die Familie genannt. Ja? Die Familie. Und diese Firmen, die immer dann auftauchen, wenn es irgendwas zu sponsern gibt, zu unterstützen gibt in Niederösterreich und so weiter, ja, die haben zum Beispiel auf so ein Thema wie Hochwasser, Klimaschutz und so weiter, durchaus haben die da eigentlich eindeutige Interessen. Wenn man sich zum Beispiel den Flughafen, der sitzt da drinnen, anschaut, der ist einer der größten Kritiker, würde sagen, Klimasünder, da geht es um die Ausbau der Pisten und so weiter. Klares Interesse, Spar als einer der größten Flächenversiegler, EVN als landeseigener Stromerzeuger, wo natürlich die Frage ist, erneuerbar und nicht erneuerbar und so weiter. Das heißt, hier braucht man nicht viel Fantasie, um zu erkennen, dass es hier ganz, ganz schnell zu heiklen Situationen kommen kann. Und das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, dass einfach Leiter der quasi wichtigsten Medien in Niederösterreich einen gemeinsamen Verein haben mit diesen großen Firmen.
Ja, absolut. Ein Aspekt kommt auch von deiner Geschichte, nämlich Inserate in Niederösterreich. Was kannst du uns denn dazu erzählen?
Ja, also Inserate ist ja für uns ein Dauerthema, für uns bei Dossier, aber auch für uns in Österreich überhaupt. Und natürlich ist das auch in Niederösterreich relevant. Und da sind wir auf einen ganz interessanten Aspekt gestoßen, der bisher noch nicht bekannt war. Und zwar gab es in Niederösterreich lange Zeit eine Landespresseförderung, die ausgeschüttet wurde, unter anderem auch an die Nöhn. Aber ich war an unterschiedliche Zeitungen. Und diese Presseförderung ist abgeschafft worden, ich glaube im Jahr 2010, 2011, von Finanzlandesrat Sobotka. Und das kam eigentlich einer Verlängerung dieses Inseratenhebels gleich, weil letztlich war damals die Erklärung von Sobotka und seinen Parteikollegen, naja, wir inserieren eh so viel, wir brauchen diese Landespresseförderung nicht mehr. In Wirklichkeit ist dadurch die Abhängigkeit verstärkt worden. Und mir wurde eben erzählt von Leuten, die damit zu tun hatten, dass unter Landeshauptmann Bröll, da gab es eben seinen Pressesprecher Ernst Kirchweger, beim Vornamen bin ich mir gerade nicht sicher, aber Kirchweger heißt er. Der war gleichzeitig Pressesprecher von Bröll, aber auch vom Land Niederösterreich, also auch vom Land Niederösterreich, also Partei und Land. Und der hatte offenbar, der soll am Hebel gesessen sein und konnte quasi mehr oder weniger die Inserate des Landes, aber auch der Familie, der Unternehmen mehr oder weniger kontrollieren und damit auch Einfluss ausüben. Mhm. Und das ist, wie gesagt, ist mir glaubhaft erzählt worden. Genau überprüfen können wir es nicht, aber es ist jetzt nicht völlig aus der Welt, wenn man sich anschaut, was wir bisher auch bei Dossier sonst über Gepflogenheiten mit öffentlichen Inseraten schon berichtet haben.
Also zum Thema Inserate, dass man da ein Verständnis auch dafür hat, also das sind einfach sozusagen Werbungen, die eben von der öffentlichen Hand oder landeseigenen, stadtnahen Betrieben etc. dann vergeben werden können. Und im Unterschied natürlich zur Förderung kann ich das recht freihändig machen. Ja, da kann ich mal sagen, diese Woche gibt es hier 3, nächste hier 3. Bei einer Förderung gibt es natürlich gewisse Kriterien und Auflagen, wie das verteilt wird. Das heißt, Inserate macht mich ein bisschen willkürlicher, um eine Größenordnung auch zu nennen. Du hast dann auch reingeschrieben, also Gesundheit, 2023 wurden zum Beispiel ungefähr 2,25 Millionen Inserate an nur 2 Medien in Niederösterreich vergeben. Und zwar, also Kurier und die Niederösterreich-Nachrichten. Und allein die NÖN hat 1,5 Millionen bekommen im Vorjahr an Inseraten. Und das ist halt bei einem Umsatz derzeit einer Wochenzeitung, das macht schon richtig viel aus.
Ja, und das ist auch vielleicht noch ein Aspekt, der interessant ist. Wir haben am Anfang gesprochen über dieses Verhältnis zwischen Politik und Medien. Die einen wollen die Information, aber gleichzeitig kritisieren. Das sollte ja so eine Art Gleichgewicht sein. Und was mir auch schon im Zuge dieser Recherche erzählt worden ist, was ich erfahren habe, ist, dass dieses Gleichgewicht immer mehr auch aus dem Gleichgewicht gerät, weil den Medien geht schlechter. Es geht wirtschaftlich schlechter und das merken auch manche rabiaten Ortskaiser, sage ich jetzt einmal, dass die im Umgangston ungepflegt werden. Also dass sie immer rauer werden im Umgangston, sagen wir so, mit Journalisten, weil die sagen, wer liest denn deine Zeitung überhaupt noch? Und ja, sehr froh, wenn du Infos kriegst.
Also da darf ich noch mal kurz dran erinnern, dass Dossier sich ohne Werbung finanziert, sondern nur vor allem durch Mitgliedschaften, also durch Sie. Nochmal vielen Dank, weil wir dadurch diese Probleme Gott sei Dank nicht haben.
Und um auf den Herrn, den wir ganz am Anfang eingeblendet hatten, den Herrn Sobotka, und der doch im Zentrum des Heftes steht, nochmal zurückzukommen, das ist auch eine Eigenart von ihm, die mehrfach bestätigt wurde, übrigens auch vom Herrn Gebhardt vom Kurier, dass der zum Beispiel auch sehr laut werden kann, einmal, wenn ihm was nicht passt am Telefon, und dass der quasi Journalisten zusammenschreit. Das ist auch etwas, wo ich sage, also es gibt den Spruch, Wien ist anders, aber Niederösterreich ist auch anders.
Okay. Können wir einmal noch auf die nächste Folie, bitte? Weil wir da jetzt sozusagen abschließend auch meine Lieblingsseite eigentlich aus dem Magazin. Sie sehen hier angedeutet nämlich auch, das Heft ist wunderschön illustriert von dem wunderbaren Karikaturisten Gerhard Harder. Wir bedanken uns nochmal ganz herzlich, weil er das einfach dieses doch nicht lustige grundsätzliche Thema einfach durch die Zeichnungen sehr nahbar macht und ein richtiges Erlebnis ist, das Heft mit den Zeichnungen anzuschauen. Und Sie sehen hier sozusagen die Reinschrift, könnte man lesen als Leck mich, was da steht. Und wir haben es eigentlich so interpretiert, weil wir haben natürlich, wie es auch medienethisch und vor allem medienrechtlich ist, dass natürlich jeder ausreichend Zeit hat zur Stellungnahme bei Vorwürfen und haben über eine lange Zeit versucht, natürlich die Hauptfigur des Hefts, Herrn Sobotka, zu einem Interview, zu einer Stellungnahme etc. zu bekommen, zu bewegen. Wir haben mehrfach auch persönlich bei Terminen, wo er anwesend war, gefragt. Wir haben auch ein-, zweimal Zusagen bekommen, dass das auf jeden Fall passieren wird. Bis uns dann schlussendlich von seinem Pressesprecher, Herrn Eitelschweiger, die Absage dann ereilt hat, weil wir eben über Monate nachgefragt haben, der Termin nie festgelegt worden ist, und wir dann gefragt haben, ob es eine Begründung gibt, dass er jetzt doch nicht mit uns redet, weil wir haben ihm viele, viele Wochen quasi einen Termin möglich gemacht. Und dann kam die Ansage, das ist der zweithöchste Mann im Staat, der muss Ihnen keinen Grund geben, warum man nicht mit Ihnen redet. Abschließend an euch beide.
Entschuldigung, da muss ich noch ergänzen, dass das Interview davor zugesagt war, nicht nur von Herrn Eitelschweiger, sondern auch von Herrn Sobotka persönlich, weil es ist mir gelungen, ihn im Parlament zu erwischen, in einem ruhigen Moment, und er hat mir das eigentlich in die Hand versprochen. Deswegen war ich auch so erstaunt, als mir dann der Herr Eitelschweiger, der ist übrigens wiederum ehemaliger, langjähriger NÖN-Redakteur, bevor er in die Politik gewechselt ist und eben Pressesprecher jetzt von Sobotka ist, dann eben relativ schroff das Interview abgesagt hat. Nach der Recherche wundert es mich nicht mehr so sehr, weil diese Schroffheit ist eben offenbar tatsächlich etwas, was man in Niederösterreich im Umgang mit Medien lernt oder was üblich ist.
Eben an euch beide noch so aus diese Recherche. Du hast auch viel über sein Leben in Waidhofen, seinen Aufstieg, sein politisches Leben auch recherchiert. Du viel über sein Tun auch im Parlament. Wir wollten ja immer die Frage eigentlich mitziehen, was können wir von Wolfgang Sobotka über unsere Demokratie lernen? Wie würdet ihr das beantworten nach dem Heft?
Also ich lehne mich jetzt einfach ein bisschen aus dem Fenster und würde sagen, dass unsere Demokratie anfälliger für Interventionen ist, als man vielleicht glaubt oder wahrhaben möchte. Wir haben im Heft sehr, sehr viele politische Interventionen von Wolfgang Sobotka aufgearbeitet, nachrecherchiert und dargelegt, wie leicht es einem gelingen kann, eine sonst standhafte Demokratie durch parteipolitische Interessen, eigene Interessen, durch Interventionen zu unterwandern. Und ich glaube, es ist für uns alle jetzt auch mit Hinblick auf die kommende Wahl, ist diese Frage einfach, die stellt sich jetzt einfach gerade ganz vehement, mit welchem demokratischen System oder mit welchen Kontrollinstrumenten wollen wir eigentlich unsere Demokratie schützen, aber halt auch stärken im Idealfall und eben nicht vermehrt schützen, sondern eigentlich weiterentwickeln, stärken und Lebensumstände schaffen, die fair für alle sind.
Also offensichtlich war die Frage vorher nicht abgesprochen, das ist schon mal, das muss ich auch tatsächlich ein bisschen überlegen, aber ich würde sagen, dass was man lernen kann, ist, dass man, wenn man den Machterhalt quasi an die erste Stelle setzt, dass man da durchaus es sich erlauben kann, in Österreich auf die öffentliche Meinung zu pfeifen und trotzdem sich an der Spitze zu halten. Also das würde ich sagen, ist etwas, was man lernt und was vielleicht in dieser Schule der Macht von Sobotka eine große Rolle spielt. Also er wird beschrieben, eigentlich sowohl von Kritikern als auch von, ich sage mal, Bewunderern, wird er beschrieben als jemand, der sehr konsequent ist und der eine Marschiererqualität hat und der sozusagen sich nicht von nichts irgendwie beeindrucken lässt. Und das ist bei ihm, beim Herrn Sobotka, in den letzten Jahren offensichtlich auf einer Ebene gekommen, bis hin eben zu diesen Dingen wie dieser Anmietung des vergoldeten Klaviers und diesen Parteilichkeiten im Urausschuss, die ja wirklich nicht mehr mehrheitsfähig waren oder wo einfach wirklich die öffentliche Meinung ganz klar auch gegen ihn war. Da sieht man, dass es hier möglich ist, wenn man eben diese Techniken der Macht, das Spiel mit den Medien und so weiter beherrscht, hier trotzdem einfach den Machterhalt sozusagen zu gewährleisten und quasi auf die öffentliche Wahrnehmung zu pfeifen. Allerdings muss man auch sagen, dass es den Herrn Sobotka wahrscheinlich ein paar Dinge schon noch gekostet hat. Also wir haben, glaube ich, wir können mehr denn je bisher ein anderer Bericht erklären, warum er Sobotka seinen Lebenstraum nicht erfüllen konnte und nicht Landeshauptmann werden konnte in Niederösterreich. Das hat unter anderem mit einem ganz schrägen Gedanken des Herrn Bröll zu tun, wo er gesagt hat, er hätte lieber eine Frau, weil eine Frau kann man mit ihm weniger vergleichen und deswegen ist das besser und ein Mann, der würde mit ihm verglichen werden und hätte quasi sowieso keine Chance. Also irgendwie so in der Richtung. Aber da dürfte es schon noch eine Rolle gespielt haben, dass Herr Sobotka damals schon angefangen hat, wirklich unbeliebt zu werden. Und wahrscheinlich ist es ein bisschen eine Tragik aus seiner Sicht, dass es eben mit diesen politischen Träumen dann letztlich nicht geklappt hat, weil eben er es zwar geschafft hat, sich an der Spitze zu halten, aber doch gewisse Türen dann auch zugegangen sind.
Ja, also Sie werden im Heft, das war jetzt eben mal ein Auszug aus dem, was Sie hier erwartet, was jetzt speziell einmal diesen medienpolitischen Komplex betrifft, aber Sie werden im Heft auch ganz viel über das Thema Spekulationsverluste lesen, über Einflussnahme auf die Justiz, über den Einfluss auch im Parlament als Parlamentspräsident über die Untersuchungsausschüsse, also diese ganze Palette an Dingen, die sich ereignet haben, an Vorwürfen, wo wir versucht haben, einfach mit möglichst vielen Menschen zu reden und zu rekonstruieren, wie sich gewisse Sachen entwickelt haben und wo ja doch auch für viele Politkennerinnen verwunderlich war, dass er da immer noch geblieben ist, dass er das geschafft hat sozusagen. Sie haben jetzt ein bisschen wieder Einblick gekriegt, welche Themen wir bearbeiten, wie wir arbeiten, wie finanzieren wir uns, wie finanzieren wir uns ohne Inserate und ohne Werbung. Das heißt, wir vor allem bezahlen die Arbeit in der Redaktion, unsere Recherchen, die eben sehr lange sind, wo wir einfach vor Ort sind, wo wir mit vielen, vielen Menschen sprechen, um an Informationen zu kommen, über Mitgliedschaften. Und wir suchen bis Jahresende 1000 neue Mitglieder. Und das erreichen wir am besten, wenn Sie uns dabei helfen, dass Sie einfach weiter sagen, dass es uns gibt. Das hilft uns am allermeisten, dass Sie Menschen in Ihrem Umfeld, wo Sie glauben, die könnte es interessieren, einfach auf Dossier.at mal aufmerksam machen, dass es uns gibt und einfach einmal ein bisschen erzählen, wie wir arbeiten und sich gerne auch bei uns melden, wenn wir Ihnen dabei helfen können, uns zu helfen. Ja? Dann ganz herzlichen Dank an Sie für die Aufmerksamkeit, für die Unterstützung, fürs Dasein, fürs Interesse haben an der Arbeit. Euch beiden ganz herzlichen Dank, dass ihr da ein bisschen Einblick gegeben habt. Und wir freuen uns sehr auf Rückmeldungen, auch auf Feedback zum Heft. Wie gesagt, das war heute ein thematischer kleiner Auszug von dem, was Sie auf 132 Seiten erwartet und nämlich ganz wundervoll illustriert. Einen schönen Abend noch, auch mit uns gemeinsam. Und vielen Dank fürs Kommen.